Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und damit schalten wir aus dem Studium direkt in die pädagogische Praxis.
Madita, Pascal, habt ihr schon mal Erfahrungen in einem Berufsfeld gesammelt, das sich der Rehabilitationspädagogik zuordnen lässt?
Ja, also ich habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht auf einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung, also Kinder und Jugendliche, und aber auch ein Praktikum in der Richtung gemacht. Und ich war als Aushilfe auch auf einer Wohngruppe in der Richtung.
Wie hat dir das so gefallen damals? Du bist doch auch 2 Jahre dann da geblieben, oder?
Also, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Auch von der Schule aus ein Praktikum gemacht in Hefertar.
Hier im Umfeld?
Ja, das ist...
Da, wo man hinfahren kann.
Ja, in Treiser ist das. Genau, und da gab es Werkstätten. Und ich war in einer Gruppe, die hat für Hoppe, das ist eine Firma, die hier Türklinken herstellt, haben die so Sets zusammengestellt quasi, in so Tüten, dass die Leute sich das quasi selbst, also so eine Türklinke selbst zusammenbauen können oder so. Ja, irgendwie so, meine ich. Genau. Und da war so, es war so mein erster Berührungspunkt damit, und das war so die Erkenntnis irgendwie, dass der Umgang eigentlich kein so, also ich weiß nicht, wie ich das korrekt ausdrücke, aber dass man nicht anders mit denen umgehen muss. Hm. Ja, wir können das auch gerne rausschneiden jetzt, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Das ist so ein bisschen das, was ich meinte von wegen im Gymnasium und jetzt als so ein stereotypes Beispiel vielleicht, aber eigentlich hat man da dann wenig Berührungspunkte, wenn man das Gymnasium besucht, so mit Menschen mit Behinderung.
Richtig.
Und man hat dann so ein vorherrschendes gesellschaftliches Bild vielleicht auch von denen, dass man die besondert innerhalb der Gesellschaft, aber es eigentlich nicht unbedingt notwendig ist.
Ja, und die Erkenntnis hatte ich nach meinem Praktikum, dass es nicht notwendig ist. Das wollte ich damit sagen. Ja, und du?
Also ich habe auch einen FSJ gemacht. Damals in Wales, und das war in ja, einer Gemeinschaft, nenne ich es einfach mal. Da gab es so 7 Häuser mit so jeweils ja so circa 7 Menschen, die dort gewohnt haben. Und die hatten dann Lernschwierigkeiten und zum Teil dann eben auch eine geistige Behinderung. Und das war tatsächlich ganz spannend. Das hat mir damals super gut gefallen. Aber im Nachhinein bin ich tatsächlich so ein bisschen, dass ich vieles hinterfrage, jetzt auch seit dem Studium vor allem, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es ein bisschen in Richtung totalitäre Institutionen ging. Nicht so extrem, ich will vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber also ich glaube, es hat sich auch ein bisschen durch Corona dann verstärkt, weil da war dann natürlich nicht gar nichts mehr außerhalb. Also davor hatten wenigstens so ein paar dann irgendwie Jobs in dem Dorf, das so nebenan war und so, aber ja, also Ich würde es im Nachhinein tatsächlich ein bisschen kritischer betrachten. Aber deswegen finde ich auch ganz spannend, weil wir ja das Interview gleich zum Thema unterstützten Wohnen führen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen. Wir haben ja beide, Pascal und ich, in betreuten Wohngruppen das gemacht. Also bei mir war das so, dass es halt ein Haus war, wo die gewohnt haben, die BewohnerInnen. Und dann eben Mitarbeiterinnen da immer abwechselnd in Schichten irgendwie da waren, aber die jetzt gar nicht so selbstständig und so viel mitbestimmen durften, so war das bei mir zumindest. Aber beim FIP wird ja jetzt auch sehr viel Verschiedenes angeboten, also so auch in Richtung, viele Richtungen ambulante Hilfen und so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da gleich das Interview wird, vor allem weil wir auch über Teilhabe sprechen wollten. Genau.
Läuft?
Ja.
Ja, ist das Ton ab.
Genau. Ja, das ist unsere Podcast-Folge zum Modul Rehabilitationspädagogik. Und wir freuen uns sehr, mit Ihnen, Herr Deffler, über die Teilhabe, aber auch über das unterstützte Wohnen sprechen zu können. Vielen Dank für die Möglichkeit zum Interview.
Ein solches Gespräch dient ja auch immer der eigenen Reflexion. Und das ist eine gute Möglichkeit, ja.
Können Sie sich vielleicht zu Beginn einmal vorstellen und ihre Tätigkeit hier im FIB, also dem Verein zur Förderung der Inklusion behinderter Menschen, einfach mal vorstellen?
Das kann ich gerne tun. Mein Name ist Matthias Defler. Ich bin hier Bereichsleitung im unterstützten Wohnen. Arbeite seit 20 Jahren beim FIB. Habe zuvor hier auch in Marburg studiert, auch Diplompädagogik, Erziehungswissenschaft und war in verschiedenen Rollen und Aufgabenfeldern hier tätig, inzwischen Bereichsleitung. Meine Aufgaben sind unterschiedlich. Kurz zusammengefasst geht es einmal darum, um Personalangelegenheiten, also dass die Mitarbeiterinnen hier gute Arbeitsbedingungen haben einerseits, andererseits natürlich der Kundinnenbezug. Kundinnen nennen wir unsere Klienten, Adressatinnen, wie das bei euch heißt, dass es hier gute Angebote gibt, dass es da eine Zufriedenheit gibt auf Kundinnen-Ebene. Und vielleicht als dritten Standpunkt, es geht auch um Kooperation, einerseits mit Eltern, Angehörigen, vielleicht auch im Rahmen des Wohnungsmarktes, Kooperationspartnern, aber auch mit Kostenträgern, wie beispielsweise der Landeswohlfahrtsverband, ein wichtiger Partner sozusagen für uns.
Sie haben jetzt eben schon erzählt, dass Sie davor auch schon Erfahrung Sie nicht mit dieser Stelle gleich angefangen haben. Was war das, was Sie davor gemacht haben?
Zunächst hatte ich hier, das war dann 2002, als Assistent im familienunterstützenden Dienst gearbeitet. Das hatte ich dann ungefähr ein Dreivierteljahr gemacht. Dann habe ich gewechselt ins unterstützte Wohnen und war dann einem Team angeschlossen von pädagogischen Fachkräften und konnte sozusagen einen ersten Einblick bekommen. War dann natürlich noch nicht mit dieser Verantwortung tätig, aber quasi habe da Erfahrung gesammelt und konnte mich dann letztendlich gut entscheiden, als eine Stelle zur Verfügung stand als pädagogische Fachkraft. Und dann war ich viele Jahre als pädagogische Fachkraft tätig. Das heißt, in der direkten Kundinnenarbeit habe dann sogenannte Fachleistungsstunden geleistet. Ja. Und das war dann ein späterer Organisationsentwicklungsschritt. Das gab es noch nicht seit Vereinsgründung. Also der FIB vielleicht mal an dieser Stelle wurde 1982 als Verein gegründet und die Angebote haben sich dann quasi stets erweitert. Auch die Anzahl der Kundinnen, die unterstützt werden, haben sich im Laufe der Zeit erweitert und natürlich damit einhergehend auch die Anzahl der Beschäftigten. Die Organisation, der Verein musste sich sozusagen damit auch entwickeln, wurde immer größer, einerseits räumlich, das ist hier nicht unser einziges Bürogebäude, wir haben noch drei Außenstellen in Gießen, da sind nicht alle Arbeitsbereiche vertreten, aber ansonsten noch mit allen Arbeitsbereichen eine Außenstelle in Gladenbach, eine in Stadteilendorf. Das unterstützte Wohnen selbst ist auch nicht mehr hier im Haus, sondern hat die Büroräumlichkeiten im Lahncenter. Also das zur räumlichen Dimension, aber auch inhaltlich ist mit so einem großen Wachstum verbunden, dass man natürlich die organisatorischen Abläufe anpassen muss. Und das hat sich dann eben auch durch die Einführung von Bereichsleitungen so gestaltet.
Durch die Erzählung von der Entwicklung vom FIB eben, haben Sie schon ein bisschen angeschnitten, was denn dass es verschiedene Arbeitsbereiche und Angebote gibt. Könnten Sie uns da einen kurzen, kleinen Einblick gewähren, was der FIB ist, was er anbietet?
Das tue ich gerne. Wie gesagt, 1982 wurde der Verein gegründet. Das war die Zeit der sozialen Bewegung, auch der Behindertenbewegung. Und als Selbsthilfeinitiative von Kundinnen selbst und engagierten Pädagogen und Pädagoginnen. Es gibt eine Vereinssatzung, da ist beispielsweise formuliert, dass der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung entgegengewirkt werden soll als Vereinsziel. Auch das, was wir später vielleicht dann auch nochmal im Rahmen von Teilhabe besprechen werden. Und weiter heißt es dann, dass das eben durch beratende und ambulante Hilfen sichergestellt werden soll. Das ist dann letztendlich die betriebliche Aufgabe. Und das verwirklicht sich in verschiedenen Arbeitsbereichen. Die haben sich nach und nach quasi entwickelt. Das ist zum einen die Beratungsstelle. dann der Arbeitsbereich Assistenz, dann der Arbeitsbereich unterstütztes Wohnen, dann der familienunterstützende Dienst und zuletzt dann auch noch die Schulbegleitung.
Könnten Sie vielleicht zu den Angeboten in einem Satz erklären, was das ist? Also was ist Assistenz, was ist familienunterstützender Dienst?
Ja, der familienunterstützende Dienst richtet sich mit seinem Angebot an Kinder und Jugendliche, damit die Familie unterstützt wird. Ja. Es ist davon auszugehen, dass es für die Familie manchmal eine Herausforderung ist, wenn ein Kind oder mehrere Kinder mit Behinderung, mit Beeinträchtigung zur Familie gehören. Und ab und zu braucht es sozusagen eine Unterstützung, damit dann die Eltern beispielsweise auch ihren eigenen Interessen gut nachgehen können. Ja. Damit einerseits nochmal eine Erweiterung möglich ist, weil Assistentinnen bringen noch auch Anregungen, Ideen mit. Andererseits natürlich auch, dass die Eltern Freizeitinteressen nachgehen können. Dann ist es in der Regel eine stundenweise Unterstützung. Ergänzt nochmal durch das Angebot Ferienunterstützung, also Angebote in Ferienzeiten. Die Schulbegleitung, das sind sozusagen Schulbegleiterinnen, die dann Jugendliche und Kinder mit Beeinträchtigung in der Regelschule begleiten und unterstützen. Der Unterstützungsbedarf kann dann ganz unterschiedlich sein. Ja? Manchmal aus einer körperlichen Beeinträchtigung resultieren, dass es dann Mobilitätshilfen sind, dass es eine Unterstützung beim Toilettengang beispielsweise ist. Aber es gibt natürlich auch Unterstützung, die sich jetzt auf ein Verhalten beziehen, wo soziale Faktoren eher eine Rolle spielen. Dann der Arbeitsbereich Assistenz. Der hieß noch nicht immer so. Der war in der Gründungsphase auch unterteilt in zwei Namensgebungen, Hilfen im Alltag. Dabei handelt es sich eher auch um stundenweise Unterstützung für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Und dann die persönliche Assistenz, das sind dann eher umfassendere, zeitlich und inhaltlich umfassende Unterstützungsangebote für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Es wird dabei davon ausgegangen, dass dieser Personenkreis umfassende eigene Kompetenzen hat, ihre Assistentinnen anzuleiten in ihren Bedürfnissen. Und mittlerweile gab es dann eine Zusammenführung in der Namensgebung, also der Arbeitsbereich heißt jetzt ausschließlich Assistenz. Und des Weiteren mache ich erst die Beratungsstelle, kann ich dann zum Schluss auf so unterstützte Wohnen zu sprechen kommen. Die Beratungsstelle ist hier besetzt durch drei Mitarbeiterinnen, die sozusagen einerseits über unser Angebot informieren für Interessenten, Interessentinnen, für potenzielle Kundinnen, aber auch letztendlich auch zur Verfügung stehen, wenn man das weiterführendes Angebot nicht in Anspruch nehmen möchte. Einfach Fragestellungen zu Rechten, zu Ansprüchen hat, kann man sich gerne an die Beratungsstelle wenden. Es gibt da letztendlich auch einen Peer-Ansatz. Zwei Mitarbeiterinnen sitzen selbst im Rollstuhl und können sozusagen aus dieser Perspektive, aus dieser eigenen Erfahrung eben dann auch auf Augenhöhe, wenn man so will, beraten.
Schön, voll spannend, einen kurzen Einblick zu bekommen.
Dann das unterstützte Wohnen. Genau, handelt sich quasi dann um erwachsene Menschen, also Menschen ab 18, die dann auch in einer eigenen Häuslichkeit, in einer eigenen Wohnung wohnen. Und es sind Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, sagt man mittlerweile, und oder einer körperlichen Beeinträchtigung.
Alles klar, vielen Dank für den Einblick in die Arbeitsbereiche. Im Interview geht es ja sowohl um Teilhabe als auch um die Umsetzung von Teilhabe im unterstützten Wohnen, aber auch um das unterstützte Wohnen an sich. Und uns würde einmal eigentlich eine recht große und gleichzeitig sehr kurze Frage interessieren. Was ist Teilhabe? Also wie würden Sie das für sich vielleicht definieren?
Also Teilhabe ist erstmal ein Begriff, der sag ich mal, sehr modern geworden ist, der mittlerweile eine große Rolle hier im Arbeitsbereich spielt, ist nicht mehr wegzudenken. Es wird nur noch von Teilhabe gesprochen. Genau, aber was dahinter steckt, wird wieder auch kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Letztendlich ist Teilhabe das, was von den einzelnen Menschen tatsächlich verwirklicht werden kann.
Und können Sie das vielleicht an einem Beispiel irgendwie verbildlichen?
Also Teilhabe wird ja mittlerweile, also hat sich jetzt zuletzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention quasi etabliert. Das war ja 2006, ein bisschen später dann ratifiziert von Deutschland. Und da ist quasi Teilhabe als Menschenrecht formuliert. Und das bedeutet letztlich, dass man das Recht hat, das eigene Leben zu gestalten und die allgemeinen Lebensverhältnisse mitzugestalten.
Das hat es auf jeden Fall schon mal deutlicher gemacht, ja. Ich muss bei Teilhabe immer an dieses Bild, das wird sehr oft, finde ich, als Beispiel genommen mit der Bordsteinkante und dem Rollstuhlfahrer oder der Rollstuhlfahrerin, dass dieses Mann kommt da nicht rüber und Teilhabe wäre jetzt nicht, die Person irgendwie da drüber zu tragen oder so, sondern eben die Bordsteinkante abzuschaffen oder so zu machen, dass man selbst in das Geschäft gehen kann, in das man vielleicht gerade möchte oder so.
Thomas. Genau, das ist, sage ich mal, eine kleine Dimension, die Barrierefreiheit, also eine räumliche Dimension, wie die Umwelt angepasst werden kann. Also wir denken jetzt sehr schnell an den Menschen mit Behinderung, dessen Recht es ist, am Leben der Gesellschaft teilzuhaben, sein eigenes Leben zu verwirklichen. Ich sehe es nochmal ein bisschen breiter. Also letztendlich versuchen wir als FIP auch betrieblich teilhabefördernde Strukturen herzustellen. Ne? Das bedeutet, das hat nicht nur eine Kundendimension, sondern auch eine Mitarbeiterin-Dimension, wie einzelne Mitarbeiter sozusagen an ihrem beruflichen Alltag auch mitwirken können, ja, teilhaben können, also die Arbeitsbedingungen mitgestalten können. Und dieses Verständnis dann auch von sozialer Arbeit überträgt sich dann letztendlich auch auf die Beziehungsgestaltung zu den Kunden und Kundinnen.
Ja.
Ich habe sogar mal auch in der Vorbereitung eins passt vielleicht jetzt schon, zwei schöne Zitate gefunden, die quasi ganz gut passen, die vielleicht dann auch die Überleitung darstellen, nochmals die Tätigkeit im unterstützten Wohnen darzustellen. Kundinnen werden darin unterstützt, ihre Wünsche und Interessen sowie Ressourcen zu entdecken und zu formulieren, um gemeinsam mit den Fachkräften diejenigen Wege der Unterstützung zu finden, die zu ihnen passen. Und über die unmittelbare und oder alltagspraktische Unterstützung hinaus brauchen die Kundinnen Räume und Erfahrungszusammenhänge, in denen sie sich ernst genommen fühlen, sich der eigenen Interessen und Fähigkeiten bewusst werden und diese erproben sowie an allen sie betreffenden Angelegenheiten aktiv teilhaben können. Und wenn wir das von unseren Mitarbeitern erwarten, dann muss das natürlich auch in unserer betrieblichen Praxis so organisiert werden können und strukturell angelegt sein.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich gleich mal das Thema unterstütztes Wohnen nochmal aufgreifen. Sie haben das eben schon angedeutet, was unterstütztes Wohnen ist und jetzt auch viel von KlientInnen gesprochen. An wen richtet sich das genau? Wer sind eure KlientInnen?
Den Personenkreis, den wir unterstützen, unsere Kunden und Kundinnen, sind Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und oder einer körperlichen Beeinträchtigung.
Und es gibt ja verschiedene Wohnformen. Ihr sprecht sehr viel vom unterstützten Wohnen. Sind das die einzigen Angebote oder gibt es da mehrere Wohnformen, die vom FIP jetzt angeboten werden?
Wir legen sozusagen von vornherein nicht die Wohnform fest, Das formulieren wir auch sehr schnell in der Beratungsstelle, sondern Voraussetzung ist letztendlich immer ein Beratungsprozess und dann die Suche nach einer geeigneten Wohnform. Wir wissen ja im Vorfeld gar nicht, wie die Bedürfnisse, Vorstellungen des Kunden sind, wie die Wünsche des Kunden sind. Und je nachdem über den Beratungsprozess versuchen wir dann mit den Kunden, Kundinnen zusammen die passende Wohnform zu finden. Das kann sehr unterschiedlich sein. Die meisten von unseren Kunden und Kundinnen leben alleine in einer eigenen Wohnung. Es gibt aber auch Kunden, die sich dafür entscheiden, mit einer weiteren Person zusammen zu wohnen. Manchmal ist es ein Freund, eine Freundin, manchmal ein Partner, eine Partnerin. Und wir bieten letztendlich auch das Wohnen in Wohngemeinschaften an. Das Angebot hat sich, gibt es nicht von Anfang an, das hat sich erst später entwickelt. So ab 2008, 2009 bieten wir das Angebot verstärkt an, weil ab dann auch die Nachfragen nach solchen Angeboten zugenommen haben. Da hat sozusagen ein Stück weit so eine Bewusstseinsveränderung stattgefunden bei Eltern und Angehörigen von Menschen mit hohen Hilfebedarfen, also mit umfassenden Hilfebedarfen, kann ich dazu gleich auch nochmal was erläutern. Und da war oft der Wunsch nach einer gemeinschaftlichen Wohnform, um eine mögliche Isolierung, Vereinzelung zu vermeiden. Ja, also wo sozusagen schon Gemeinschaftlichkeit und gemeinsame Interessen innerhalb einer Wohnung verwirklicht werden können. Maximal 4 Personen wohnen dann in einer Wohngemeinschaft. Das haben wir einerseits so festgelegt, um daraus letztlich keine besondere Wohnform werden zu lassen, mit dem Druck des Kostenträgers da Synergien stattfinden zu lassen, weil der individuelle Ansatz, also die Einzelunterstützung, die möchten wir auch dort umsetzen. Zum anderen ist der Grund natürlich auch, der FIP verfügt über keine Wohnung, über keinen Wohnraum. Letztlich sind alle Kunden und Kundinnen Mieter, Mieterin einer eigenen Wohnung mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Das ist ein wesentlicher Ansatz vom FIP e.V., damit an dieser Stelle keine Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Entscheidet sich der Kunde mal gegen das Angebot vom FIP, muss er deshalb nicht zwangsläufig aus der Wohnung ausziehen, aus dem den Sozialraum verlassen, entstandene Beziehung zu Nachbarn, Nachbarinnen verlassen. Das ist sozusagen damit ausgeschlossen. Bei den Wohngemeinschaften allerdings ist es so, dass der Zugang zu solchen größeren Wohnungen letztlich gar nicht von alleine zu stemmen ist. Viele von unseren Kunden und Kundinnen erhalten als Existenzsicherung die Grundsicherung und da ist sozusagen ein Mietvertrag abhängig von der Zustimmung des Sozialamtes und die Sozialämter stimmen in der Regel nicht zu, wenn jemand sozusagen dann als Hauptmieter für so eine große Wohnung auftreten möchte, für den Fall, dass dann keine Mitbewohner gefunden werden, ja, ist dann das finanzielle Risiko zu groß. Und an dieser Stelle, das ist aber auch die einzige Stelle, tritt der FIP als Zwischenmieter auf. Also wir mieten Wohnraum an und vermieten den dann an die einzelnen Mitbewohner weiter. Und aber auch nicht in dem Sinne, dass wir da Plätze vergeben, damit die Wohnungen möglichst schnell voll sind, sondern wir schauen natürlich, dass Wohnpartnerinnen gut zusammenpassen. Ja, das wäre sozusagen dann auch über den Weg der Beratungsstelle, wenn dann als Wunsch formuliert wird, ich möchte nicht alleine wohnen, dann initiieren wir Kennenlernmöglichkeiten, dass man sich in einer Wohngemeinschaft vorstellt oder es gibt hier auch den Kennenlerntreff, der besucht werden kann. Einerseits, wenn ich mich für so eine Wohnform interessiere, andererseits, wenn ich in einer WG wohne und auf der Suche nach Wohnpartnerin bin.
Super interessant. Das heißt, dass die KundInnen sozusagen entweder selbst für ihre Wohnung, für ihre Wohnkosten aufkommen oder eben bei Bedarf es staatliche Unterstützung gibt.
Ja, Also es gibt einen Anteil an Selbstzahlern. In der Regel sind das dann Menschen mit Spätbehinderung, unfallbedingt beispielsweise. Aber die Kunden und Kundinnen, die seit Geburt an eine Beeinträchtigung haben, die erhalten in der Regel Sozialhilfeleistung und dann übernimmt das Sozialamt die Mietkosten. Die sind natürlich gedeckelt. Ja. Wir reden dann oft vom sozialen Wohnungsbau. Und ihr alle wisst ansonsten, wie die Wohnsituation in Marburg ist. Das ist natürlich ein Erschwernis. Also das heißt auch, wenn wir eine anfragende Person haben und wir suchen dann eine geeignete Wohnung, dann ist das nicht von heute auf morgen umsetzbar. Das dauert etwas. Zuletzt wurde das ein Stück weit begünstigt, indem der soziale Wohnungsbau, die Träger hier in Marburg, die GEWO-Bau oder die GWH beispielsweise, Wohnraum geschaffen haben, unter Richtsberg beispielsweise. Und da war dann auch ist guter Wohnraum, steht dann zur Verfügung. Genau. Wenn man sich dann für so eine Wohnform entschieden hat, dann bedeutet das auch nicht, dass man dann quasi immer alleine oder in einer WG wohnen möchte. Es ist durchaus nicht selten, dass man, wie wir das auch von uns kennen, im Laufe des Lebens da dass sich andere Bedürfnisse entfalten, dass man es in einer WG auf einmal zu trubelig, zu laut findet und lieber alleine wohnen möchte oder dass man eine Partnerin, Partner kennengelernt hat und eher zu zweit wohnen möchte oder dass man vielleicht auch älter werdend und nicht mehr so oft aus dem Haus gehend eher sich Gemeinschaftsgefühl gewünscht und deshalb unterstützen wir natürlich dann auch, wenn sich da die Wünsche und Vorstellungen und Bedarfe verändern.
Worauf zielt unterstütztes Wohnen?
Also ausgehend, und das ist letztendlich jetzt eine Neuerung, auch durch das Bundesteilhabegesetz, von den Wünschen und Vorstellungen der Menschen mit Behinderung, da setzen unsere Unterstützungsangebote an. Ja? Das war nicht immer so. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin hier schon 20 Jahre tätig und wir müssen natürlich diese Leistung immer begründen. Es gibt einen Antrag an den Landeswohlfahrtsverband und als wir vor 10, 15 Jahren noch Anträge formuliert haben, wurde uns sozusagen mitgeteilt, dass vieles da zwar wünschenswert ist, aber nicht notwendig. Also da hat sich der Blick mittlerweile verändert. Die Wünsche und die Vorstellungen bilden sozusagen die Basis im Dialog und das führt dann dazu, dass wir die Kunden und Kundinnen sowohl in alltagspraktischen Anforderungen unterstützen, Kompetenzerwerb zurechtfinden im Sozialraum, mal als Beispiele benannt, ja, wie führe ich meinen Haushalt, wie teile ich mir mein zur Verfügung stehendes Geld ein, wie finde ich die passende Hose, wie ernähre ich mich gesund, quasi viele Fragestellungen, wo finde ich den Bus, wenn ich ins Kino möchte. Auf der anderen Seite eben aber auch psychosoziale Fragestellungen, wie kann ich gleichberechtigte Beziehungen gestalten, wie gehe ich vielleicht mit Erfahrungen von Diskriminierung um, wie stelle ich mir meine Zukunft vor, habe ich Ängste, habe ich, wir waren ja eben an dem Punkt, erstmal Wünsche zu formulieren, das ist sozusagen für viele schon ein Schritt, wenn man vielleicht eher in einem hilflosen Setting aufgewachsen ist, immer nur Hilfe bekommen hat und nie gefragt wurde, wie möchtest du gerne mal leben, sind das sozusagen Ansatzpunkte.
Das heißt, könnte man sagen, das Ziel ist es, die KundInnen dabei zu unterstützen, dass sie ihr Leben entsprechend ihrer Wünsche und Bedürfnisse gestalten können.
Genau. Kann man das so sagen? Selbstbestimmung ist da eine Begrifflichkeit, die wir immer gerne nutzen. Also, dass die Kundinnen und Kunden selbst bestimmen, wie sie wohnen möchten, mit wem sie wohnen möchten und was sie in ihrer Freizeit sozusagen machen möchten. In der Regel sind diese Unterstützungsleistungen als individuelle Leistungen angelegt. Also es gibt Termine, in denen Mitarbeiter dann zu Kundinnen gehen. Ja, und ich sage immer so 50% mit einem offenen Ohr, ja, was sozusagen die Befindlichkeit, die aktuelle Befindlichkeit ist, welche Themen sozusagen in dem Moment eine Rolle spielen. Und die anderen 50% haben dann die pädagogischen Fachkräfte eben diese Vereinbarung im Kopf, die dann in so einem Hilfeplan, Bedarfsermittlungsgespräch gemeinsam vereinbart wurden. Wir arbeiten nach dem Mehr-Augen-Prinzip, das heißt, nicht nur ein Mitarbeiter ist in Arbeitsbeziehung mit einem Kunden, einer Kundin, sondern wir arbeiten in der Regel zu zweit. Wir möchten damit verschiedene Zugänge anbieten, Mann, Frau, Jung, Alt, auch eine gute Vertretungsmöglichkeit und letztendlich dann aber auch eine gute Reflexionsebene herstellen können, wenn dann die Mitarbeiter sich austauschen, welches Vorgehen sie beim Kundenplan, dass es darüber auch nochmal einen Austausch gibt.
Gibt es bestimmte rechtliche Grundlagen, auf die sich das unterstützte Wohnen aufbaut? Wir haben jetzt eben irgendwie schon angeschnitten das Teilhabegesetz. Ja, gibt es da irgendwelche Gesetze, an die man so sofort denkt, wenn man an Teilhabe und an unterstütztes Wohnen denkt?
Die rechtlichen Grundlagen, die sind im SGB 9 geregelt. Das war nicht immer so. Bevor im SGB 12, da war das eine Fürsorgeleistung, ein Fürsorgerecht. Und durch das Bundesteilhabegesetz wurde dann die sogenannte Eingliederungshilfe in das SGB 9 überführt. Und ist jetzt ein, man sagt immer so, ein modernes Leistungsgesetz, ein Anspruchsgesetz. Ja? Also in Deutschland gibt es mittlerweile die Sichtweise, dass Menschen mit Behinderung einen Anspruch auf Unterstützungsleistungen haben. Und die sind natürlich, die müssen eine gewisse Qualität haben. Das ist dann auch im SGB 9 geregelt. Es gibt dann auch noch einen sogenannten Rahmenvertrag, der die Leistung dann ganz genau, also die Qualität ganz genau beschreibt. Und dann, um als Anbieter in diesem Bereich tätig zu sein, müssen wir mit dem Landeswohlfahrtsverband eben Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abschließen. Da ist dann alles geregelt, was die Qualität und Unterstützungsleistung quasi anbelangt. Ja. Das ist so eine Hauptfinanzierungssäule. Neben diesen Fachleistungsstunden, man spricht mittlerweile von qualifizierter Assistenz, bieten wir auch sogenannte kompensatorische Assistenz an. Wir haben vormals immer nur Assistenz dazu gesagt, aber indem jetzt sozusagen alles als Assistenz beschrieben wird, gibt es die Unterscheidung. Und da ist neben dem Landeswohlfahrtsverband auch das SGB 11, also die Pflegeversicherung, zweites Finanzierungsstandbein.
Ist das so, wie der FIP sich jetzt an sich finanziert oder wie das unterstützte Wohnen finanziert wird?
Wie der FIP sich insgesamt finanziert. Also es gibt noch ein paar andere Regelungen. Da ist dann der örtliche Sozialhilfeträger mit im Boot oder auch das Jugendamt und dann nochmal Stadt und Landkreis in der Unterscheidung, manchmal auch Berufsgenossenschaften und so weiter. Aber ich sag mal, die zwei Hauptsäulen der Finanzierung sind geregelt über die Pflegeversicherung, meist dann über die Pflegesachleistung, die dann da formuliert ist, und über die Eingliederungshilfe, die sogenannten Teilhabeleistungen, dann über den Landeswohlfahrtsverband.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne zum nächsten großen Thema, sage ich jetzt mal, rüberspringen. Und zwar, ja, sagen wir mal, ich möchte gerne im Bereich unterstützenden Wohnen arbeiten. Wie müsste ich mir da den Alltag vorstellen? Was wären meine Aufgaben? Gäbe es überhaupt einen Alltag?
Natürlich gibt es einen Berufsalltag. Den müssen wir auch beschreiben können. Den können wir auch beschreiben. Wir sprechen jetzt über den von pädagogischen Fachkräften. Ja?
Genau.
Weil wir haben ja Stellen ausgeschrieben und wir führen Bewerbungsgespräche und natürlich können wir das dann darstellen. Wir haben zwei Tätigkeitsfeldern unterstützen wollen. Das eine sind die pädagogischen Fachkräfte, die direkt bei den Kunden und Kundinnen Fachleistungsstunden leisten. Zum anderen haben wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die kompensatorischen Assistenzleistungen koordinieren. Kurz zum Letzteren, die sogenannten Assistenzkoordinatorinnen, die organisieren dann die kompensatorischen Assistenzleistungen. Das heißt, sie betreiben eine Personalakquise, sie suchen Assistenten und Assistentinnen, gestalten dann Dienstbesprechungen, gestalten den Dienstplan und rechnen letztendlich auch die Leistung ab, jetzt mal so in verkürzter Form dargestellt. Und natürlich alles in Bezug auf den Hilfeplan, ja, auf den Wünschen und Vorstellungen der Kunden und Kundinnen entsprechend. Bei den pädagogischen Fachkräften könnt ihr euch den Arbeitsalltag so vorstellen, ähnlich wie, oder zumindest kenne ich es aus meiner Studienzeit noch so, musste man sich so eine Art Stundenplan gestalten. Und so gibt es sozusagen verschiedene Termine, die ich mir zusammenstelle als Mitarbeiter. Wir arbeiten teamorganisiert. Wir haben ein Team in Stadtallendorf, eins in Gladenbach und in Marburg sind es 5 Teams. Ein Team in Marburg ist ausschließlich für die Assistenzkoordination zuständig und die anderen 4 Teams leisten diese Fachleistungsstunden. Ein Team besteht aus 4 bis 5 Mitarbeiterinnen unterschiedlicher Qualifikation, das können wir dann später nochmal besprechen. Und das Team ist sozusagen autonom bei den Fragestellungen, wer arbeitet bei welchem Kunden und Kundin. Ein Team hat ungefähr eine Zuordnung von 20 Kunden und Kundinnen. Die Hilfebedarfe können sehr unterschiedlich sein. Mal kann es sein, dass ein Kunde eine Stunde pro Woche an Unterstützungsleistungen erhält. Das reicht dann wahrscheinlich. Da geht es vielleicht um eine Orientierung, um eine Nachbesprechung von einem Arzttermin, um einen gemeinsamen Blick auf die Finanzsituation. Auf der anderen Seite haben wir auch Kunden und Kundinnen mit hohen Hilfebedarfen, die eine Rund-um-die-Uhr-Unterstützung erhalten. Das heißt, dass immer ein Mitarbeiter bei dem Kunden ist, abzüglich der Zeiten, wenn der Kunde eine Tagesstruktur besucht, in der Tagesförderstätte ist oder in der Werkstatt für behinderte Menschen oder manchmal auch bei einem Elternwochenende, dann decken wir alle Zeiten ab. Und wie gesagt, dann in der Differenzierung kompensatorische Assistenz, also da sind dann Assistenten, die bei der Pflege, bei der Hauswirtschaft, bei begleitenden Diensten unterstützen. Und dann eben die Fachleistungsstunden. Es gibt da immer eine gewisse Deckelung. So der, sage ich mal, der typische vom LWV vorgegebene Kunde bekommt in etwa 4 Fachleistungsstunden pro Woche. Das splittet sich oft auch in 2 Termine. Aber es kann auch mehr Fachleistungsstunden geben. Die Grenze hat sich jetzt nochmal verschoben. Ich sage mal so bei 7 Stunden pro Woche deckelt sich dann das. Also zwischen 1 und 7 Fachleistungsstunden pro Woche für eine Kundin, eine Kundin. Und dann entscheidet das Team selbst, welche 2 Mitarbeiter bei dem Kunden tätig sind. Es bedarf auch der Zustimmung des Kunden. Man kann letztendlich als Kunde auch sagen, mit dem Mitarbeiter, das klappt gar nicht so. Oder es gibt durchaus auch Frauen als Kundinnen, die Wert darauf legen, dass nur Frauen bei ihnen tätig sind. Diese Wünsche versuchen wir natürlich auch zu berücksichtigen. Das heißt nicht, dass man jetzt als Kunde sagen, also monatlich wechseln kann und sich neue Mitarbeiter wünscht. Ja, natürlich haben wir auch nur einen gewissen Pool. Aber dass es da eine Arbeitsbeziehung gibt, die zufriedenstellend ist, die Chancen eröffnet, das ist natürlich wichtig. Also das Team entscheidet, wer bei welchem Kunden tätig ist. Es gibt eine wöchentliche Teambesprechung, in dem auch nochmal abgestimmt wird, wie jetzt mit Vertretungssituationen, mit Urlaubssituationen umzugehen ist. Es gibt festgelegte regelmäßige Termine. Das ist für die Mitarbeiter als Grundstruktur wichtig, aber das ist natürlich auch für die Kunden und Kundinnen wichtig, zu wissen, wann wer kommt. Also in der Regel so oft 2 Termine pro Woche. Und daneben gibt es durchaus aber auch unregelmäßige Termine, die wir begleiten, beispielsweise einen Arzttermin, der hier nicht jede Woche stattfindet. Da weiß man auch manchmal nicht, wie lange so ein Termin dauert. Deshalb ist es bei den Mitarbeitern so, dass nicht jede Woche gleicht. Also wie gesagt, es gibt eine gewisse Grundstruktur, aber es kommen unregelmäßige Termine hinzu, mal eine Vertretungssituation, auch mal sogenannte indirekte Hilfen. Da gibt es ein Gespräch mit einem gesetzlichen Betreuer oder einen Austausch mit Angehörigen oder mit der Werkstatt. Ja.
Sie haben ja schon vorhin angesprochen, dass die Unterstützung sich nach den Bedürfnissen und Wünschen orientiert der KundInnen. Könnten Sie da vielleicht noch mal so ein, 2 Beispiele nennen? Also ein Beispiel war jetzt Begleitung zum Arzttermin zum Beispiel. Einfach damit man sich das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer vorstellen könnte, was da so ja, gewünscht werden könnte.
Genau, wenn wir beim Arzttermin bleiben, ein Kunde teilt mit, dass es ihm vielleicht nicht so gut geht, dass eine Schmerzsituation entsteht, dann beraten die Mitarbeiter natürlich auch in gesundheitlichen Fragestellungen. Aber wenn das gemeinsame Ergebnis ist, dass es eine Begleitung zum Arzt gibt, dann wird eben geschaut, wer macht den Termin aus, gell? Kann das der Kunde aus eigenen Ressourcen oder macht es in dem Moment der Mitarbeiter stellvertretend. Natürlich brauchst du eine terminliche Passung und dann gibt es eine Vereinbarung, dass der Mitarbeiter den Kunden zum Arzt begleitet. Ein bisschen in Klammern, auch wenn vielleicht der Mitarbeiter in dem Moment der Meinung ist, das ist vielleicht jetzt gar nicht notwendig, ja, oder das haben wir jetzt kürzlich schon mal gemacht, wenn der Kunde das letztendlich wünscht. Natürlich auch mit der Grenze, dass wir nicht, wir haben begrenztes Budget an Fachleistungsstunden, das gilt es im Blick zu behalten. Wir haben natürlich auch nur begrenzte Arbeitszeit, die zur Verfügung steht. Ein anderes Beispiel wären jetzt Freizeitinteressen. Ja? Ein Kunde wünscht sich, ins Kino zu gehen und weiß nicht, wo das Kino ist und ist vielleicht auch noch auf der Suche nach dem passenden Film, dann kann man natürlich in der Hinsicht beraten, ja? Wie der Kunde zum Kino kommt, dass er dann pünktlich zum richtigen Film da ist. Und wenn der Kunde beispielsweise wünscht, nicht alleine zu gehen, könnten wir auch gemeinsam überlegen, wie kann man eine Verbindung zu anderen Kunden und Kundinnen herstellen, damit ein gemeinsamer Kinobesuch hergestellt werden kann. Das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal als Erweiterung. Ich hatte ja unseren individuellen Arbeitsansatz benannt, also in dieser 1:1 Beziehung. Das ist ganz wichtig, das versuchen wir letztendlich auch in den Wohngemeinschaften umzusetzen. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch Angebote schaffen, wo sich Menschen Kunden begegnen können. Wir haben da beispielsweise den Stammtisch, der wöchentlich stattfindet. Wir haben auch das Sonntagsfrühstück einmal im Monat, was sehr gerne angenommen wird. Und das machen wir weniger, um Personal zu sparen, sozusagen, um dann wenige Mitarbeiter für mehrere Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern unser Blickwinkel ist dann der, dass sich Kunden und Kundinnen treffen, um sich so ein Stück weit auch als Gruppe zu identifizieren, um gemeinsam auch Interessen formulieren zu können. Ja? Da sind wir wieder bei dem Stichwort Teilhabe. Ja? Sozusagen alleine meine Teilhabechancen zu formulieren und wahrzunehmen, ist manchmal nicht so einfach. Das fällt dann oft leichter, wenn ich in der Gruppe bin, wenn sich auch bestimmte Kompetenzen bündeln, wenn man gewisse Ressourcen zusammenfassen kann, so kann dann sozusagen so eine gemeinsame Interessensvertretung auch entstehen. Das ist sozusagen auch ein Arbeitsansatz von uns. Und vielleicht noch abschließend, uns ist das Thema letztendlich so wichtig, dass wir jetzt als Projektstelle jemanden eingestellt haben, die ausschließlich für diese Aufgabe zur Verfügung steht. Weil oft im Alltag, da sind die Termine auch geplant. Da geht es um Finanzen, da geht es um eine Einkaufsbegleitung. Da ist, ich sag mal, so ein Termin dauert eine Stunde, zwei Stunden. Die sind dann oft schnell voll. Und so dieses Interessen herausfinden, ne? Also dafür Zeit zu haben, Interessen zu erproben, sich Gedanken zu machen über die Zukunft. Wie möchte ich gerne leben? Wo möchte ich teilhaben? Das geht da oft unter. Und deshalb haben wir das jetzt in einer eigenen Stelle ausgerichtet, die sich quasi ausschließlich um Teilhabe und Partizipation kümmert, also das zur Aufgabe hat, wo dann eben diese gemeinsamen Angebote, Interessensvertretung, Stammtisch und so weiter, Bildungsangebote, was sind meine Rechte, überhaupt so eine Bewusstseinswertung, ne? Was sind die Möglichkeiten, die sozusagen da kundenbezogen bearbeitet werden, und andererseits natürlich ist das auch immer nur erfolgreich, wenn das dann auch wiederum in die Arbeit mit den pädagogischen Fachkräften führt, also auch interne Fortbildung für unsere Mitarbeiter, um da ein gutes Teilhabeverständnis zu haben.
Sie haben ja jetzt eben gesagt, Teilhabe wird durch diese Gruppenangebote ermöglicht, aber auch durch ein Formulieren von was will ich irgendwie, was brauche ich oder was wünsche ich mir, das eben ausdrücken zu können. Im unterstützten Wohnen konkret, gibt es da noch andere Wege, wie Teilhabe ermöglicht wird?
Letztendlich ist das die Ausrichtung von jedem einzelnen Termin, der mit Kunden und Kundinnen stattfindet. Es geht ja letztendlich auch, das fängt schon im Hilfeplan, im sogenannten PIT, wie er jetzt heißt, im Hilfeplaninstrument, geht es darum, Teilhabebeeinträchtigungen abzubauen. Ja? Also das ist ja, man kann es von der und der Seite, gell? Einerseits die Teilhabechancen zu erhöhen und die Mitwirkung zu hören, auf der anderen Seite eben auch immer Barrieren abzubauen. Ja? Es gab vorhin das Beispiel, den Bordstein da flach zu machen. Ja? Und da kann man natürlich bei beiden Punkten ansetzen. Der Sozialraum spielt auch noch eine große Rolle. Unsere Kunden und Kundinnen wohnen verteilt über das Marburger Stadtgebiet, ja? Teils auch noch in Außenstadtteilen. Und es ist natürlich dann auch Aufgabe und oft auch das Interesse der Kunden und Kundinnen, über die Wohnung hinaus einen Blick zu haben, den Sozialraum zu erkunden. Was gibt es dafür? Wie ist die Infrastruktur? Was gibt es für Möglichkeiten, teilzuhaben, einzubinden? Das fängt beim Nachbarn an. Da kann es gute Absprachen geben. Beispielsweise, da ist dann der Schlüssel hinterlegt, wenn ich mal meinen Schlüssel vergessen habe. Ja? Oder man spricht sich ab, wenn jemand im Urlaub ist, wer dann die Zeitung reinholt oder wer man die Blumen gießt. Solche einfache Fragestellungen bis hin zu, welche Angebote gibt es im Stadtteil. Und die versuchen wir dann mit den Kunden und Kundinnen je nach Interessenslage zu erschließen. Und wenn es dann da noch Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt, dann ist es natürlich auch wünschenswert, wenn die wahrgenommen werden können. Ja. Das ist, man darf das nicht, sage ich mal, mit einem zu optimistischen Blick versehen. Bei uns, wir haben die Erfahrung gemacht, oder wir machen die Erfahrung, dass wir dieses Interesse, sich selbst zu vertreten, ja, dass das nicht aus einem Kunden und Kundin heraus sprudelt, sondern dass wir das sozusagen sehr niedrigschwellig wecken müssen. Ja, oft wird die Mitarbeit in einer Interessensvertretung als zusätzliche Arbeit, ja, als Aufwand sozusagen erstmal wahrgenommen, sich überhaupt Gedanken zu machen, was möchte ich, und erst wenn natürlich dann positive Erfahrungen gemacht wurden, dann fängt das an zu sprudeln. Diesen Weg müssen wir sozusagen erst ein Stück weit ebnen.
Sie haben eben angesprochen, die Verbindung mit verschiedenen Wohnorten. Könnte man sagen, dass der Wohnort, ob ich jetzt beispielsweise in der Stadt wohne oder ländlicher, dass das die Möglichkeit auf Teilhabe erschweren oder erleichtern kann?
Ja, das tut's. Das ist letztendlich auch eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Kostenträger. Also in Marburg gibt es viele kulturelle Angebote, die habe ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt hier auf dem Dorf wohne, nicht. Dann muss ich wenn ich daran teilhaben möchte, wie das auch andere Dorfbewohner gerne tun, die setzen sich ins Auto oder aufs Fahrrad, fahren hierher, gehen zum Stadtfest, fahren wieder zurück. Wenn ich das als Kunde, Kundin machen möchte, dann bedeutet das, und dafür eine Unterstützung, eine Begleitung brauche, dann bedeutet das, ich brauche einerseits mehr Zeit in der Begleitung, andererseits muss natürlich auch es ist eine Frage der Mobilität. Ja? Nicht immer ist die Mobilität, der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut. Ja? Dann stellt sich die Fragestellung, wie ist das mit beispielsweise Fahrtkosten? Ja? Stehen die zur Verfügung, wenn ich dann das Angebot in Marburg wahrnehmen möchte oder nicht? Und das ist gerade so ein bisschen die Differenz. Da war der LWV zuletzt sehr zurückhaltend, das zu ermöglichen. Und das ist dann letztendlich auch unsere Aufgabe, da die Interessen und die Rechte der Kunden und Kundinnen geltend zu machen gegenüber dem LWV und so zu argumentieren, eben, dass es da Teilhabeerschwernisse gibt und dass dann in dem Fall dann eben auch Fahrtkosten zur Verfügung stehen. Es gibt dann in der Regel Einzelfallprüfung und so weiter und man muss das gut begründen. Aber oft hat sich dann gezeigt, dass wir dann auch da ganz erfolgreich sind. Also es gibt Rechte, ja, das ist viel formuliert, das hatte ich ja vorhin auch gesagt. Teilhabe steht jetzt ganz oben. Der Staat sagt jetzt letztendlich, wir möchten Teilhabe ermöglichen, wir haben die Gesetze. Aber wenn man dann ins Detail guckt, es ist sozusagen noch viel Arbeit da. Letztendlich geht es um Zeit und um Geld, das im Einzelfall dann auch zu verwirklichen.
Würden Sie sagen, dass das vielleicht auch die Herausforderung irgendwie ein bisschen ist am Thema Teilhabe und am Thema unterstütztes Wohnen, dass es zwar das Gesetz gibt, aber dass es dann an der Umsetzung dann irgendwie am Geld zum Teil dann irgendwie scheitert? Oder gibt es vielleicht andere Herausforderungen, an die Sie denken, die einfach im Arbeitsalltag aufkommen bei diesem Thema?
Genau. Es gibt jetzt das Gesetz und es gibt Rahmenverträge und Leistungsvereinbarungen und so weiter. Die Ausgestaltung, die muss man sich dann immer noch mal ganz genau anschauen. Letztendlich hat der Kostenträger auch immer natürlich ein gewisses Finanzbudget zur Verfügung. Ne? Und da ist natürlich der Blick drauf. Es gibt, das darf man jetzt in der ganzen Betrachtungsweise nicht vernachlässigen, es gibt unterschiedliche Interessen, die immer wieder abgewogen werden müssen. Letztlich kommen immer mehr Menschen, also die Anfragen nehmen zu, immer mehr Menschen ins System und möchten entsprechende Unterstützungsangebote wahrnehmen. Und gleichzeitig, wir wissen es auch aus anderen Diskussionen, ist das Geld, was zur Verfügung steht, natürlich begrenzt. Und da schaut auch der Kostenträger natürlich immer ein Stück weit mit drauf. Das ist immer so ein Stück weit die Gratwanderung, ne? Was ich sozusagen als Anspruch habe und was dann verwirklicht wird und was jetzt auch meine Mitwirkungspflicht, meine Anforderung ist. Das ist eine Herausforderung, die gab es schon immer, ich glaube, die wird es auch immer geben. Was, denke ich, jetzt als Herausforderung noch aktueller ist, ist die der Fachkräftesituation oder überhaupt der Arbeitskräftesituation. Das ist das, was uns aktuell begrenzt und auch was manchmal zu Situationen führt, dass wir unserem Anspruch nicht immer gerecht werden können. Ja? Also wir kennen das jetzt ja aus der Presse und weiß ich nicht, aus eigenen Situationen, aus vielen Branchen, dass Personal, dass Mitarbeiter fehlen. Und das ist natürlich auch bei uns ein großes Thema. Ja? Der FIP hat aktuell 1.100 Beschäftigte auf jetzt alle Beschäftigten jetzt, einschließlich der hauptamtlichen Mitarbeiter, der Minijobbern und so weiter. Und da ist natürlich immer ein Kommen und Gehen, da gibt es eine Fluktuation. Und in der Vergangenheit war es so, dass es ein stetiges Wachstum gegeben war. Das können wir aktuell nicht so benennen. Also wenn wir jetzt im unterstützten Wohnen eine Anfrage bekommen, wo umfassende Hilfeleistungen dann zu erbringen sind, dann müssen wir behutsam darauf reagieren und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, also von heute auf morgen können wir das nicht auf die Beine stellen. Ne? Also wir müssen da ein Zeitfenster formulieren, wie wir das langsam entwickeln können. Also sowohl auf Assistenzseite als auch bei den pädagogischen Fachkräften ist das das Hauptthema.
Gibt es denn auch Chancen, die sich also gerade aus dem unterstützten Wohnen ergeben? Oder welche Chancen ergeben sich aus dem unterstützten Wohnen?
Für die
Gesellschaft, für die KundInnen, für Teilhabe an sich?
Natürlich beantworte ich die Frage jetzt mit ja, natürlich ist das eine Chance. Also der FIP e.V., der hat ein Selbstverständnis, ein Leitbild seit der Gründung, dass der ambulante Ansatz sehr entscheidend ist. Ja? Dass das Wohnen in der eigenen Wohnung mit einer individuellen Unterstützung, angepasst, orientiert an den eigenen Vorstellungen und Wünschen und der Selbstbestimmung, dass das der beste Ansatz ist, erstmal um Rechte geltend zu machen, aber auch jetzt aus Sicht des unterstützten Wohnens, um da Entwicklung zu fördern, auch Teilhabe zu fördern. Deshalb lehnen wir auch im Umkehrschluss stationäre Einrichtungen ab, die jetzt auch mittlerweile besondere Wohnform heißen. Da gab es eine begriffliche Veränderung, weil es dort oft um Gruppensituationen geht. Also das, was wir jetzt, also was in diesem Bundesteilhabegesetz da formuliert wurde, was jetzt im SGB 9 auch eingegangen ist, diese Personenzentrierung, ja, diese individuellen Ansätze, das sind für uns überhaupt keine Neuerungen. Ja. Da müssen stationäre Anbieter stark umdenken. Das war für uns schon immer der Ansatz. Ja. Sei es für diese Entwicklungspotenziale, die Verselbstständigungspotenziale, sei es für die Einbindung im Sozialraum. Wir haben immer das unterstützte Wohnen gesagt, weil wir konnten mit der Begrifflichkeit des betreuten Wohnens nicht viel anfangen. Das war uns zu begrenzt. Ne? Wir wollten sozusagen nicht Menschen einfach nur betreuen, sondern wir wollten sie unterstützen, um dann nochmal an der Formulierung zu bleiben, ihre Teilhabe zu verwirklichen. Und es gibt Leistungserbringer in der Behindertenhilfe, die haben dann Menschen kategorisiert, Menschen mit hohen Hilfebedarfen sind eher für eine stationäre Einrichtung, für ein Wohnheim geeignet. Und sobald man, weiß ich nicht, bestimmte Kompetenzen erlernt, trainiert hat in Trainingsgruppen und sowas, war man dann für das Wohnen in der eigenen Wohnung alleine zu zweit vorbereitet und konnte dem dann auch nachgehen. Unser Ansatz war von Anfang an, dieses Angebot, was wir haben, das gilt für alle Menschen, ganz unabhängig vom Hilfebedarf. Auch Menschen mit hohen Hilfebedarfen haben nach unserer Vorstellung das Recht, in einer eigenen Wohnung zu wohnen, in einem ganz normalen Wohnumfeld, wie wir das kennen, mit ganz normalen Nachbarn und so weiter. Und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, weil für diesen Personenkreis sind es dann oft die Eltern und Angehörigen, die da die Entscheidungen treffen, bis da eben das Bewusstsein gewachsen ist, dass das eben ein gewinnbringender Ansatz ist. Ja, vorher gab es dann vielleicht noch Ängste oder Vorstellungen wie das Wohnheim, das gibt es auch noch in 50 Jahren, das ist immer da und da sind immer Mitarbeiter da und da passiert nichts und so weiter. Mittlerweile sind eben die Begrifflichkeiten, die wir da benannt haben, auch in den Vorstellung von Eltern, Angehörigen, auch von Nachbarn, ja, auch so ein Thema angekommen. Ja. Mittlerweile erschrecken sich Nachbarn nicht mehr, wenn da der Mensch mit Beeinträchtigung nebenan wohnt. Ja. Also solche Zeiten gab es ja auch, dass es sogar, weiß ich nicht, da sogar Initiativen gab, was passiert denn da neben mir, dass Ängste bestanden. Also durch diese Verteilung, durch diese vielen Kontakte, die da entstanden sind, sind da viele Ängste gefallen und das wird eher als bereichernd erlebt, dass genau jeder mit seiner Vielfältigkeit und Besonderheit in einer eigenen Wohnung wohnen kann. Vielleicht das noch abschließend auch so Grenzbereiche. Also wenn wir Kunden haben, die so gar nicht in der Lage sind, sich so an mietvertragliche Verpflichtungen zu halten, ich rede beispielsweise von Lautstärke, ja, oder wie man im nachbarschaftlichen Umfeld auftritt, dann wird es auch schwierig. Ja? Dann können wir natürlich auch erstmal für in Gesprächen für ein Verständnis plädieren. Aber wenn nächtliche Ruhestörung permanent und dauerhaft ist, dann wird es schwierig. Ja? So, das sind dann vielleicht so ein bisschen die Grenzen, die wir haben, wo wir auch dann schon viel Erfolg auch hatten, ja? Dass ich das bei Kunden und Kundinnen da eine Bewusstseinsbildung stattgefunden hat. Aber es gab auch schon ein, zwei Situationen, wo uns das eben nicht gelungen ist. Ja? Oder wo es dann immer zu Wohnungswechseln kam, was auch immer wieder leichte Brüche darstellte, wenn das direkte Wohnumfeld dann strapaziert wurde. Ja.
Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Was sind das so für Momente, die Sie motivieren?
Wir hatten vorhin von teilhabefördernden Strukturen gesprochen. Deshalb arbeite ich gern beim FIP, weil es hier viele Möglichkeiten als Mitarbeiter der Mitbestimmung, der Mitwirkung gibt. Ich hatte von den Teams quasi gesprochen, die sich selbstständig organisieren, wer bei welchen Kunden tätig ist, auch Urlaubszeiten absprechen. Das läuft nicht alles über so eine Hierarchieebene. Es gibt hier immer wieder Arbeitsgruppen, wo ich mich als Mitarbeiter einbringen kann. Und nicht zuletzt, sage ich mal, mein beruflicher Werdegang hat auch immer wieder Möglichkeiten eröffnet, wie ich hier in unterschiedlichen Aufgabenfeldern tätig sein kann. Also einerseits muss ich sagen, arbeite ich wirklich sehr gerne. Ich gehe gerne an die Arbeit. Also diese Aufgaben, die an meiner Verantwortung stehen, denen gehe ich gerne nach. Und ich freue mich natürlich, wenn es positives Feedback gibt, wenn ich Kunden, Kundinnen, mit denen ich ja aktuell nicht mehr direkt tätig bin, aber viele kenne ich dann doch, wenn ich die treffe und ich gesagt bekomme, ich habe jetzt das und das hingekriegt oder auch gefragt werde. Wir hatten mussten auch die Corona-Zeit überwinden und konnten bestimmte Angebote, den Stammtisch und so weiter, nicht anbieten. Gefragt werden, hier, Matthias, wann geht denn das wieder los? Und also wenn ich da so eine Motivation wahrnehme, dass eben unsere Angebote auch letztendlich zielführend sind. Und natürlich, also wenn ich jetzt wieder die drei Bereiche aufmache, auf Mitarbeiterebene, wenn mir da eben auch mitgeteilt wird, dass die Arbeitsbedingungen als gut wahrgenommen werden, dass es hier eine gute Informationsweitergabe, dass es eine Transparenz über die Regeln und das alles gibt.
Bezüglich Qualifikation, was für eine Qualifikation benötigt man hier? Braucht man einen Bachelor jetzt zum Beispiel in Erziehungswissenschaften? Wäre ein Master nötig oder reichen auch andere Qualifikationen?
Also der Bereich der kompensatorischen Assistenz verlangt keine Qualifikation. Da geht es quasi um Teilhabeleistung, freizeitbegleitende Dienste von Assistentinnen, durchaus manchmal angeleitet durch die pädagogischen Fachkräfte. Oder es geht um hauswirtschaftliche, pflegerische Assistenz. Dazu insbesondere bieten wir dann interne Fortbildung an zum Thema Grundpflege, Hygiene, Dokumentation, Erste-Hilfe-Kurs, alles, was letztendlich erforderlich ist. Für den Bereich der pädagogischen Fachkräfte sind Qualifikationen erforderlich. Einerseits halten wir das als erforderlich, damit natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema soziale Arbeit stattgefunden hat. Andererseits ist es auch im Rahmen der Qualität, im Rahmen der Leistungsvereinbarung, ja, auch im Rahmenvertrag vorgegeben, welche Qualifikationen zulässig sind. Das Thema ist gerade ein Stück weit auch in der Diskussion, dass in Bezug auf den Fachkräftemangel, der festzustellen ist bei einem gleichzeitig hohen Bedarf. Ja, wie kann man, also wir sind ja da in der Zwickmühle, ja, was machen wir, wenn wir nicht genug Fachkräfte haben? Da wird sozusagen schon geguckt, wie dann auch, ja, ist das qualifizierte Hilfskräfte, gibt es jetzt, die nochmal speziell angeleitet werden, also wie solche Zwischengruppen da sozusagen mit ins System kommen. Ansonsten ist es so, also eine pädagogische Qualifikation ist eine Voraussetzung. In der Regel suchen wir Mitarbeiter mit einem Studienabschluss. Das kann dann hier ein Bachelor Erziehungswissenschaft, das kann Bachelor Soziale Arbeit, ja, also ein Uni-Abschluss oder von einer Fachhochschule. Heißt ja manchmal dann auch heutzutage unterschiedlich, je nach Spezialisierung. Einerseits, andererseits stellen wir auch Mitarbeiter ein mit einer pädagogischen Ausbildung. Das sind dann in der Regel Erzieher oder Heilerziehungspfleger.
Gibt es auch persönliche Voraussetzungen, ja, vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften oder sowas, die für den Beruf förderlich wären?
Auf jeden Fall. Also Kommunikation spielt eine große Rolle, ja? Der Austausch spielt eine große Rolle. Wir erinnern uns, als ich vorhin das so mit den Terminen ein Stück weit dargestellt habe, man muss sich als Mitarbeiterin gut organisieren können, auch eine gewisse Flexibilität sozusagen als Grundhaltung haben. Wir sind teamorganisiert, ja? Es geht um Teamabsprachen und natürlich auch immer wichtig, man sollte sich reflektieren können in der Arbeit, in der Beziehungsgestaltung.
Gibt es erste Einstiegsmöglichkeiten in Richtung irgendwie Praktika oder ein FSJ oder hier irgendwie im Nebenjob hier im FIP tätig zu sein?
Genau, damit sind schon also fast alle angesprochen. Ja.
Okay.
Einerseits sind wir auf der Suche, aber nach Assistentin als Nebenjob, das stellen wir gerne ein. Auch schon in den Teams, gerade was jetzt der Fachbereich Erziehungswissenschaften, also da besteht jetzt die Möglichkeit, dass man schon auch Fachleistungsstunden leistet, nicht in der Verantwortung, aber in der Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften. Man hat Einblicke in die Teambesprechung, in den Austausch. Das wäre eine Möglichkeit, und ansonsten als Assistent, wie ich es eben gesagt habe, im Rahmen der Teilhabeleistung oder auch Pflegehauswirtschaft kann man hier tätig sein. Ein Praktikum kann man natürlich machen, auch ein freiwilliges soziales Jahr, und wir bilden auch aus, ja? Also im Rahmen von Erzieher- oder Heilerziehungspflegerin-Ausbildung.
Im pädagogischen Bereich ist es ja oftmals so, dass, oder überwiegend so, dass man von AdressatInnen oder KlientInnen spricht, und Sie sprechen aber explizit von KundInnen. Aus welchem Grund ist das so und was verbinden Sie damit?
Also diese Namensgebung, die hat auch vor meiner Zeit stattgefunden, die gibt es von Beginn an, also seit den 80er Jahren. Da gab es umfangreiche Diskussionen, wie die Klienten, Adressatinnen und so weiter genannt werden. Im FIP gab es die Entscheidung auf Kunden und Kundinnen, hauptsächlich deshalb, um diesen Dienstleistungscharakter hervorzuheben. Ja? Dass die Kunden und Kundinnen bestimmen, selbst bestimmen, in welchen Bereichen sie eine Unterstützung möchten. Aber vielleicht noch ergänzend, natürlich kann man jede Begrifflichkeit auch kritisch hinterfragen. Ja? Und gerade im unterstützten Wohnen ist es eine Arbeitsbeziehung. Ja? Also, dass man das jetzt wirklich rein versteht, der Kunde sagt, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das. Und der Assistent oder die pädagogische Fachkraft ist nur ausführend. Das ist nicht unser Arbeitsansatz. Ja? Also es steht schon mit dem Kundenbegriff die Dienstleistung im Vordergrund, das Angebot. Aber natürlich auch hat der Mitarbeiter ja einen Blick, welche Eigenressourcen der Kunde hat und ist jetzt nicht nur ein Fürsprecher oder eine ausführende Person.
Also so in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe und nicht, genau. Ich übernehme jetzt alles, was du dir wünschst, sondern ich helfe dir und du schaffst das dann alleine.
Oder richtig, so. Ja. Genau. Und da müssen wir uns natürlich auch stets reflektieren, gegenseitig, ob wir diesen Ansatz auch haben. Ja? Also es kann schon sein, dass mal der ein oder andere Mitarbeiter dazu neigt, dann, weil die Zeit nicht reicht oder weil es schneller geht oder weil es vielleicht in der Fantasie erfolgreicher ist, dann mehr zu übernehmen. Aber der eigentliche Ansatz ist eben die Stärkung, ja, der eigenen Ressourcen, das selbst sozusagen in die Hand zu nehmen und dem nachzugehen, was möglich ist. Ja.
Was wünschen Sie sich von Ihrer Institution oder von der Gesellschaft oder der Politik für Teilhabe und für unterstütztes Wohnen?
Also es ist schon viel in Bewegung, das muss man grundsätzlich festhalten. Wir hatten es jetzt die ganze Zeit auch an dem Teilhabebegriff festgemacht, dass jetzt die Wünsche einer, das heißt immer so schön, einer nachfragenden Person, eines Kunden, einer Kundin im Vordergrund stehen, das ist schon eine große Neuerung. Ja? Das hatte viele Jahre keine Relevanz. Also die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die damit einhergehen, sind schon auf dem Weg der Verbesserung, sodass auch die Rechte von Menschen mit Behinderung stärker in Anspruch genommen werden, also überhaupt erstmal ein Bewusstsein da ist und dann auch in Anspruch genommen werden können. Natürlich ist auch immer, also hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, es geht um Zeit und es geht um Geld. Ja? Teilhabe kann man nicht in einer Stunde mal eben überstülpen. Ja? Das ist dann, es soll ja auch nicht so eine Pseudo-Teilhabe sein, in der dann irgendwo auf dem Papier oder wie auch immer mitgewirkt wird, sondern es ist ja, das hatte ich ja eingangs ja auch in meiner Teilhabebegrifflichkeit begangen, ja, das, was tatsächlich verwirklicht wird. Und das braucht eben Zeit und Geld. Das so zu den Rahmenbedingungen. Die institutionellen Bedingungen, da wünsche ich mir natürlich, dass wir die Situation gut bewältigen können, was die Fachkräfte, was die Arbeitskräftesituation anbelangt und dass wir uns von unseren Leitbildern, von unserem Selbstverständnis da weiterhin auch gut aufstellen.
Sind Sie der Meinung, dass dieses Selbstverständnis schon in der Gesellschaft angekommen ist oder braucht es auch in der Gesellschaft noch ein Stück weit einen Wandel? Ein Denkansatz Richtung Teilhabe?
Den braucht es mit Sicherheit. Und also Menschen mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigung, wir sprechen jetzt von einer Gruppe, wo es um Teilhabe geht. Ja. Es gibt aber letztendlich im sozialen System viele Gruppen, ja, die Interessen formulieren. Und da ist es natürlich wichtig, dass da niemand vergessen wird, dass ja, alle Randgruppen in die Wahrnehmung rücken.
Gibt es was Sie noch abschließend den Zuhörenden gerne mitgeben würden?
Es ist auch intern immer wieder gut, solchen Fragestellungen anzunehmen, um sich dessen bewusst zu machen, was wir hier tun.
Dann vielen Dank für das Interview.
Bitteschön.
Gibt es was euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder das euch irgendwie überrascht hat?
Also ich fand den Punkt mit dem Wohnen oder der Miete tatsächlich sehr interessant, dass sie, ja, dass die Personen selbst quasi Miete zahlen, außer bei den Wohngruppen, aber dass da auch nur zu Zwischenmiete, dass eben nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Das fand ich super spannend und irgendwie auch voll sinnvoll.
Pascal, gab es was, das dich irgendwie besonders überrascht hat oder dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also er hat ja relativ konsistent von KundInnen geredet, das ganze Interview über. Und ich fand es schon recht auffällig, weil in pädagogischen Kontexten eigentlich so gut wie immer die Rede von AdressatInnen oder KlientInnen ist und nicht von KundInnen, was ja eher so wirtschaftswissenschaftlich ausgedrückt ist sozusagen. Und interessant war aber, dass er eigentlich den KundInnen-Begriff, so wie man ihn klassischerweise vielleicht definieren würde, etwas anders definiert hat, eigentlich auch im Sinne von KlientInnen und da auch die Unterstützung mehr betont hat und nicht, dass klassischerweise wie bei KundInnen das der Fall ist, man einen Anspruch erhebt und den dann sozusagen vertragsrechtlich auch erfüllt bekommt, sondern dort das Ganze trotzdem auch reflektiert wird und gegebenenfalls auch nicht eins zu eins so eingelöst wird, wenn es nicht als sinnvoll erscheint, wie das vielleicht zunächst eingefordert wurde von den KlientInnen oder KundInnen?
Also man kauft nicht irgendwas ein und bekommt es dann. Also ich kaufe mir einen Film und ich weiß, dass ich den Film bekomme.
Ja, genau. Also das, der Vertrag, das ist nicht ganz so explizit vertraglich festgehalten, ist sozusagen, was jetzt Angebot und Leistung sind sozusagen. Ja, sondern dass es auch eher ein Aushandlungsprozess ist sozusagen, trotz dieses Begriffs der KundInnen.
Was ist dir denn hängen geblieben, Annelie?
Ich hatte besonders im Kopf diese Betonung, dass es ein selbstbestimmtes Wohnen ist, wo selbst entschieden wird, wie ich wohne, mit wem ich auch wohne. Also auch dieses, dass man sich dann der Wohngemeinschaft vorstellt und dann sozusagen selbst entscheidet, ob das passt, weil ich das tatsächlich aus meinem FSJ damals so kannte, dass es so zugeordnet wurde einfach nur.
Was zusätzlich zu dem KundInnenbegriff auch ganz häufig der Fall war, thematisch oder inhaltlich während des Interviews, war Teilhabe und auch UN-Behindertenrechtskonvention, worauf er sich auch bezogen hat. Gut, was natürlich in dem Kontext auch normal ist, dass das Thema ist, Teilhabe natürlich. Aber nichtsdestotrotz war das eben auch ein wichtiges Anliegen, das an ganz unterschiedlichen Stellen einzubringen.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge unseres Podcasts bis zum Ende angehört hast. Falls du an weiteren Informationen zu dieser Folge oder unserem Podcast generell interessiert bist, besuche gerne unsere Website unter einblicke-podcast.de. Dort findest du auch einen Link, um uns Feedback geben zu können. Bis dahin, wir hören uns in einer weiteren Folge.